Hallo, hier ist der Kubitschi von Dallas Mavericks und ihr hört M94.5.
Buzzer Beat.
Was für ein Monsterblock!
Hip-Hop und Basketball.
Für und ruhig bleiben.
Die Weltmeisterschaft in China. Lange haben wir darauf hingefiebert. Jetzt ist sie vorbei und es ist eine WM geworden mit sehr, sehr vielen Entscheidungen, an die man nicht gedacht hätte im Vorfeld der WM, dass sie so passieren werden. Wir haben uns mal ein wenig Gedanken gemacht, wie wir das alles einordnen können und heute über diese WM reden. Andrzej Potacek
und Fabian Wenninger.
Ich glaube, wir müssen heute einfach mit einer Mannschaft starten, die es sich absolut verdient hat, das Number One Topic zu werden im Buzzerbeat WM Roundup. Und das ist natürlich
der Weltmeister.
Genau, der Weltmeister.
Der Weltmeister Spanien. Kurz gefragt, hast du vor dem Turnier erwartet, dass die Spanier sich den Titel holen?
Ich gebe dir hiermit ein klares Nein. Und zwar einfach, weil es einfach zwei Teams gab, die auf dem Papier einfach klar stärker einzuschätzen waren. Das waren die Serben zum einen und es war natürlich auch trotz der ganzen Absagenflut Team USA.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Also Spanien, ich hätte gedacht, die holen sich vielleicht irgendwie noch eine Medaille, je nachdem, wie der Turnierpfad da für sie verläuft. Aber mit Gold habe ich vor dem Turnier auch nicht unbedingt gerechnet, muss ich sagen.
Also man muss sagen, die Spanier, wenn man sich den Turnierbaum vor dem Turnier angeschaut hat, dann muss man schon sagen, dass die Spanier in der einfacheren Hälfte des Turniers waren. Also der einzig richtig starke Gegner in diesem Feld waren die Serben. Das hat in der unteren Hälfte des Turniertableaus ganz anders ausgeschaut. Da haben sich die USA, Griechenland, Litauen, Australien und das deutsche Team auch getümmelt.
Ja, gut, getummelt. Das deutsche Team war aber nicht so lange dabei in dieser Hälfte des Tableaus.
Darüber sprechen wir später auch noch. Ja. Aber genau, die Spanier hatten an und für sich das einfachere oder den einfacheren Weg zum Finale. Haben es dann tatsächlich geschafft. Sie haben sie nicht rausgekickt, aber sie haben sie schon in der Zwischenrunde geschlagen und das war wirklich so das erste Ausrufezeichen, was sie gesetzt haben. Davor waren die Gegner alle, also verhältnismäßig einfach. Sie haben es noch mit den Italienern zu tun bekommen, die haben sie aber auch deutlich geschlagen und dann haben sie die Serben, das war damals auch der erste richtige Prüfstein für die Serben, die Spanier, haben die Spanier wirklich, also sie haben sie nicht auseinandergenommen, aber sie haben sie schon in die Schranken verwiesen und das war dann wirklich so das erste Ausrufezeichen an alle da draußen, habt uns definitiv auf der Rechnung, uns solltet ihr auf gar keinen Fall abschreiben, das war die klare Message der Spanier und von da an lief es dann auch im Turnierverlauf.
Und ich sage einfach mal, so eine These in den Raum geworfen, dieses Spiel gegen Serbien, das war schon turnierentscheidend, weil wenn du das verloren hättest als Spanien, dann musst du schon im Viertelfinale gegen Argentinien ran. Klar, im Finale war es dann doch eine klare Angelegenheit, aber es hätte dann durchaus anders ausgehen können, weil Argentinien hatte ja diesen Lauf, da waren sie noch frischer, waren vor allem nicht so ermüdet vom ganzen Turnier. Also es hätte durchaus anders kommen können und Serbien, hätten die dieses Spiel gewonnen, dann hätten sie vielleicht auch nur mental anders reagiert und das wäre ein ganz anderes Turnier geworden. Also dieses Spiel besonders wichtig, finde ich, im Turnierverlauf.
Absolut. Und man muss auch dazu sagen, die Spanier haben sich definitiv von Spiel zu Spiel auch immer gesteigert.
Klar.
Immer wenn es drauf ankam, waren sie da. Sie haben Spieler, Marc Gasol, unfassbar, hat jetzt nach seiner NBA Championship auch noch den Weltmeistertitel gewonnen. Ich glaube, das gab das nur Lamar Odom, glaube ich.
Lamar Odom und vor allem als erster internationaler Spieler. Ich glaube, das wird niemals erreicht werden als internationaler Spieler, dass du in einem Jahr als mit einem internationalen Team de facto auch die NBA Championship gewinnst. Also
Außer du bist Amerikaner.
Wie gesagt, wie oft werden die Raptors nochmal NBA Champions und dann nochmal mit Spanien WM-Weltmeister, WM-Weltmeister natürlich, Weltmeister. Unglaubliches Jahr für Marc Gasol. Ich glaube, das hat er sich im Januar auch nicht so erträumt, dass er am Ende des Jahres hier einen Ring, da einen Pokal, hier noch eine Uhr für Top 5 des Turniers. Das hat er, glaube ich, auch nicht so erwartet.
Ja, also unfassbar und für ihn lief das Turnier auch, zumindest offensiv, alles andere als optimal. Also er ist auch, er hat nicht so die Quoten aufgelegt, die man von ihm gewohnt ist, hat von der Dreierlinie nicht so getroffen, wie man es ihm eigentlich zutraut. Aber er hat dann im Halbfinale, als er wirklich seinen Mann stehen musste, hat er abgeliefert. Ich glaube, 30 Punkte hat er gemacht. Unfassbare Quoten auch aus dem Feld, glaube ich, über 60%. Das war ein Wahnsinnsspiel von Marc Gasol, mit dem er wirklich dann sein Team ins Finale gehievt hat. Dazu dann noch so einfach so abgezockte, geile Basketballer wie Sergio Llull, der auch wirklich von allen Teilen des Feldes gefährlich ist, hat auch mal einen fast Halfcourt-Buzzer-Beater getroffen und danach auch richtig den gefeiert. Also er hat wirklich mit seinen Emotionen auch das Team mitgerissen. Dann so einen spielintelligenten Aufbauspieler wie Ricky Rubio.
Immerhin der MVP des Turniers, das muss man mal erwähnt haben.
Der MVP des Turniers dann am Ende geworden. Die Spanier haben super Spieler, die kennen sich auch schon lange, was man jetzt auch wieder bei dem Turnier gemerkt hat, dass es auch ein mega Vorteil sein kann, einfach, wenn man schon sehr, sehr lang zusammenspielt. Viele Veteranen dabei, die auch wirklich ihre Rollen hatten und die ausgefüllt hatten. Also das war ja auch so ein bisschen das Problem bei den Deutschen, kommen wir später auch noch dazu. Aber jeder bei den Spaniern hatte seine Rolle, jeder war zufrieden mit seiner Rolle und hat in seiner Rolle alles gegeben, was er hatte. Und das Teamgefüge, die Teamchemie hat dann einfach auch gepasst. Und deswegen sind sie dann am Ende auch zu Recht Weltmeister geworden.
Du hast einfach gemerkt bei den Spaniern, da ist einmal Leadership da mit einem Marc Gasol, weil der hat in seiner Karriere wirklich alles erlebt. Und dann waren sie halt individuell auch noch so stark besetzt. Da hat wirklich jeder Spieler seine Rolle gehabt und diese Rolle bei mindestens 95, wenn nicht jedes Spiel bei 100% hingelegt. Also wunderbare Aufteilung. Ich will aber tatsächlich noch mal kurz auf Ricky Rubio zu sprechen kommen, weil vor dem Turnier, wenn mir jemand gesagt hätte, der Mann wird MVP, da hätte ich gesagt, nee, Leute, das kann ich mir absolut gar nicht vorstellen. Ich hätte es bei der US-amerikanischen Mannschaft vielen Leuten zugetraut. Ich hätte es bei den Serben Jokic oder Bogdanovic zugetraut. Selbst bei den Spaniern hätte ich gesagt, komm, dann wird es eher Marc Gasol. Aber dann Ricky Rubio quasi aus dem Nichts. Und für mich als Phoenix Suns-Fan ist das ja tatsächlich noch mal eine Bestätigung, hey, guter Transfer, aber es freut mich einfach für den Jungen. Ich glaube, das hieft ihn auch nochmal auf ein anderes Level, zumindest für die internationalen Fans, weil er war ja immer dieses spanische Wunderkind, das in der NBA halt trotzdem irgendwie den letzten Touch, der hat irgendwie ihm gefehlt und jetzt ist es zumindest auf internationalem Niveau die höchste Bestätigung, die du haben kannst. Du bist Weltmeister und der beste Spieler des Turniers. Ich glaube, Ricky Rubio, wenn er irgendwann mal in 5, 6, 7, 8 Jahren seine Karriere beendet, dann wird er auch sagen, hey, ich glaube, das war die beste Zeit meiner Karriere, diese WM.
Ja, also ich stimme dir zu, ich muss dem in einem Punkt widersprechen, und zwar war er für mich nicht der beste Spieler des Turniers.
Darüber lässt sich tatsächlich streiten. Ich habe mich gefreut, als ich es gehört habe, dass er MVP geworden ist. Ich war aber auch tatsächlich sehr verwundert, muss ich sagen.
Genau, ich war auch überrascht. Am Ende ist es dann doch so gewesen, der MVP, wenn er aus dem Gewinnerteam kommt, dann hat er schon nochmal einen kleinen Vorteil. Natürlich, das war der Bonus. Wäre Argentinien Weltmeister geworden, wäre der MVP nicht Ricky Rubio gewesen am Ende.
Absolut, aber kurze Frage dann, wer ist für dich der MVP dieses Turniers gewesen?
Das ist eben sehr, sehr schwierig zu beantworten. also ich habe im letzten Podcast, in der Vorschau, habe ich mir Bogdanovic rausgepickt, der dann auch individuell Wahnsinnsleistungen gebracht hat. Also für den Guard Quoten von über, ich glaube, an die 60% aus dem Feld, über 50% Dreier. Wären die Serben ins Halbfinale gekommen, dann wäre wahrscheinlich hätte der Weg eigentlich nur über Bogdan Bogdanovic geführt als MVP. So sind die Serben halt leider früh ausgeschieden. Und ansonsten, da war es tatsächlich schwer, dann wirklich den einen Spieler sich rauszupicken. Du hast auch gerade schon gesagt, Marc Gasol, der hätte genauso gut auch der MVP sein können, weil er einfach ein krankes Halbfinale dann nochmal abgeliefert hat.
Aber da muss ich dir insofern widersprechen, dass ich sage, du hast es gerade eben schon gesagt, Marc Gasol, er hat sich im Turnierverlauf gesteigert, Rubio war von Anfang an da. Für mich ein Name, der jetzt nicht oft vorkommt in der Diskussion, der mich aber das Turnier aus durchaus begeistert hat, ist Patty Mills. Also der war ja auch sensationell in dem australischen Team, war ein geborener Leader, war vor allem auch shooting-technisch immer gut dabei. Also es gab wirklich sehr viele geile Performances bei diesem Turnier und Rubio hat am Ende, ich weiß nicht, mit ein bisschen Glück, aber sicherlich auch mit viel Skill diesen Preis bekommen. Er wird sich drüber freuen auf jeden Fall. Ob es verdient war, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, da gibt es keine richtige und keine falsche Antwort. Rubio ist jetzt sicherlich kein unverdienter MVP.
Das definitiv nicht, nein.
Dann, glaube ich, gibt es zu den Spaniern nicht mehr so viel zu sagen. Ich glaube, da sind wir uns einig, die beste Mannschaft des Turniers oder zumindest die konstanteste Mannschaft des Turniers, verdienter Weltmeister. Auf diesen Weltmeistertitel, da hatten aber noch andere Aspirationen und
Ambitionen.
Ambitionen, ja. Das ist, wie gesagt, es ist Zu später Stunde nehmen wir diesen Podcast auf, da kommen manchmal die Worte durcheinander. Aber da müssen wir natürlich über diese Mannschaften reden.
Die Enttäuschungen.
Und klar, wenn wir über die Enttäuschten reden, dann ist Team USA natürlich die Mannschaft, über die wir zuallererst reden müssen. Die schlechteste WM-Platzierung aller Zeiten für Team USA. Ja, totale Klatsche.
Definitiv. Also damit hat man jetzt eigentlich nicht wirklich rechnen können. Also sie sind im Viertelfinale ja ausgeschieden gegen die Franzosen. Und man hatte so die Franzosen, ähnlich wie die Spanier davor, auch nicht so wirklich als absoluten Titelfavoriten auf dem Schirm. Also man hat auch gesagt, dieses Team ist einfach ein bisschen auch in die Jahre gekommen.
Vor allem nach dem Eröffnungsspiel gegen Deutschland. Also tatsächlich, Deutschland war ja nah dran tatsächlich. Also ich habe auch nicht gedacht, dass Frankreich dann so einen deepen Run in dem Turnier macht.
Absolut. Und man hat einfach den Franzosen nicht diesen großen Run. Sie sind am Ende dann, haben die Bronzemedaille geholt, aber man hat den Franzosen einfach nicht so viel zugetraut, vor allem gegen diese großen Teams, USA, Serbien. Jetzt auch der Tatsache geschuldet, dass einfach der beste französische Spieler der letzten zwei Jahrzehnte, Tony Parker, seine Karriere beendet hatte, schon länger jetzt nicht mehr beim Nationalteam dabei ist, also wirklich der Anführer eigentlich, das Aushängeschild des französischen Basketballs. Nichtsdestotrotz, die Franzosen ein gut besetztes Team gewesen, mit einer absolut elitären Defense, muss man auch dazu sagen. Also da hat wirklich alles gepasst.
Vor allem mit Rudy Gobert in der Mitte, der hat für mich auch ein sensationelles Turnier gespielt. Für mich sogar der beste Center, obwohl Marc Gasol ein geiles Turnier gespielt hat. Ich finde individuell Gobert nochmal eine Klasse besser bei dem Turnier, weil er auch konstant da gewesen ist.
Ja, absolut. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass die USA im Viertelfinale zur Überraschung wirklich aller schon die Segel streichen mussten.
Aber man muss sagen, verdient.
Verdient, ja. Weil sie einfach, also es ist dann tatsächlich das, hat sich das herausgestellt, was viele gemutmaßt haben oder prognostiziert haben vor der WM, dass einfach dieser Haufen aus zusammengewürfelten, guten, nicht sehr guten, aber guten NBA-Spielern nicht zu einer richtigen Einheit wurde. Das hat selbst Greg Popovich und Steve Kerr, die eigentlichen Aushängeschilder auf der Trainerbank, haben das nicht so ganz hingebracht in der kurzen Zeit, einfach bedingt durch diese vielen Absagen. Und es haben einfach viele Spieler zusammengespielt, das erste Mal, die davor noch nie zusammengespielt haben.
Andererseits, ich muss da kurz reingrätschen, andererseits gibt es auch diesen Celtics-Core in dem NBA-Team. Du hattest ja Tatum, Kemba Walker hat jetzt nicht so viel mit den Celtics gespielt, aber du hattest Tatum, du hattest Brown und du hattest natürlich auch Marcus Smart. Und wie gesagt, dass dieser Celtics-Core eigentlich auch nichts gerissen hat, das ist für mich auch bezeichnend, dass sogar eine relativ eingespielte Einheit da nicht für Stabilisierung im US-amerikanischen Spiel sorgen konnte.
Da wiederum muss ich aber auch sagen, Jason Tatum hat sich verletzt.
Auch wieder war, ja.
Der hat ein paar Spiele gefehlt. Jaylen Brown hat mit ein paar Highlight-Dunks zumindest individuell für Aufsehen gesorgt, wo man wirklich gesagt hat, wow, das sind die Amis, die haben einfach diese wahnsinnige Athletik. Marcus Smart hat für mich ein unauffälliges Turnier gespielt.
Also das kann er besser, das sind wir auch besser von ihm gewohnt in der NBA.
Kann er definitiv besser, aber er hatte einfach auch nicht diese Führungsrolle. Diese Führungsrolle hatten andere inne, Kemba Walker, Donovan Mitchell. Und da muss man auch wirklich jetzt, klar, man kann einfach meckern, aber da muss man auch sagen, die haben in den Spielen, in denen es drauf ankam, haben sie nicht das abgeliefert, was man eigentlich von ihnen erwartet. Und das war dann auch so ein Grund. Ich habe jetzt keine genauen Punktezahlen, keine genauen Stats mehr im Kopf vom Viertelfinale. Aber sie waren in entscheidenden Momenten nicht da. Donovan Mitchell hat es probiert. Er wurde dann von Rudy Gobert geblockt. Da war nah dran, auch am Goaltending, aber es war ein sauberer Block. Er war, bevor der Ball den Korb berührt.
Da hatte Gobert ja durchaus andere unsaubere Blocks im Programm.
Genau, definitiv. Aber das war sauber und in der Schlussphase haben die Amis einfach nicht delivered. Und da war Frankreich besser und deswegen haben sie am Ende knapp, aber auch verdient gewonnen. Und ja, für die USA ist das eine große Enttäuschung natürlich. Es haben jetzt auch jetzt in der Nachbetrachtung haben sie es in der Aufarbeitung auch, haben einige Spieler auch gesagt, die jetzt nicht dabei waren. Stephen Curry hat schon angekündigt, er würde gern bei Olympia dabei sein. Ein paar andere Spieler auch schon gesagt, hey, nächstes Jahr Olympia, da bin ich am Start. Jetzt hat aber, ich glaube, Jerry Colangelo, der, glaube ich, der, ja, der im Hintergrund so ein bisschen die Strippen zieht, so eine Art Sportdirektor, sagen wir mal, von Team USA, hat aber auch gesagt, sie haben das nicht vergessen. Also die ganzen Absagen, die Spieler, die abgesagt haben vor dem Turnier, das werden wir alles nicht vergessen. Und das heißt nicht, dass jetzt automatisch die Spieler, die eigentlich auf dem Papier besser sind, im nächsten Sommer gesetzt sind. Aber also die werden sich das nochmal genau überlegen. Wahrscheinlich wird es trotzdem dann dazu kommen. Aber da ist auch so eine leicht vergiftete Atmosphäre ist da auch da zwischen den sportlichen Verantwortlichen und den Spielern, die vor dem Turnier abgesagt haben, die das Team im Stich gelassen haben. Und deswegen wird es sehr interessant zu beobachten sein, wie das Team USA im nächsten Sommer aussieht und wie es dann letztendlich auch zurückschlägt.
Aber sagen wir ehrlich, wenn Steph Curry sagt, hey, ich will bei Olympia mitspielen, dann wird keiner sagen, nee, du warst bei der WM nicht dabei, hier, du kommst nicht mit.
Es ist schwer, den Leuten zu verkaufen, dass man da Nein sagt.
Also ich glaube, da wird am ehesten so die mittlere Stufe an Stars leiden. So Devin Booker kann ich mir vorstellen, dass der nicht eingeladen wird, weil er eben da auch abgesagt hat, wofür in den USA richtig viel Kritik abgekommen hat. Also übermäßig viel. Bill Simmons ist ja quasi das ganze Turnier rauf und runter auf ihn geritten. Unglaublich. Aber naja, die Amerikaner müssen halt wirklich schauen, wie sie den Kader für die nächsten Turniere formieren, muss man sagen. Aber ich finde, das hatte sich auch im Turnierverlauf angedeutet. Ich will an dieses Gruppenspiel gegen die Türkei erinnern, wo die Türken wirklich den Sieg weggeschmissen haben.
An der Freiwurflinie.
An der Freiwurflinie. Also in den entscheidenden Momenten 0-4. Das war enttäuschend, das war für die Türken auch im Endeffekt das Gruppenaus, weil hätten sie das Spiel gewonnen und dann wäre es gegen die Tschechen auch nochmal anders ausgeschaut. Aber gut, die Amerikaner
sind die eine große Enttäuschung.
Aber der andere große Favorit im Vorfeld, der hat auch unglaublich enttäuscht die Heimreise antreten müssen. Die Serben sind nach China geflogen mit der Erwartung, okay, die Amerikaner, die haben dieses Jahr nicht so einen geilen Kader. Wir dagegen haben Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic, wie sie nicht alle heißen, die ganze Bayern-Armee ist ja damit geflogen. Und ja, dann kommen nochmal fast genauso eine große Schmach, wie sie die Amerikaner erlebt haben im Turnier.
Ja, also und das war für mich eigentlich fast sogar die größere Überraschung.
Das unterschreibe ich dir aber tatsächlich.
Dass die Serben im Viertelfinale gegen die Argentinier rausfliegen. Also die Serben, wir haben vorher schon drüber geredet, dieser Vorteil, dieser vermeintliche Vorteil, man ist eingespielt, man kennt sich schon lang. Wenn er auf ein Team zutrifft, dann definitiv auf die Serben, weil die einfach seit Jahren schon miteinander zocken. Nikola Jokic, auch die ganzen anderen NBA-Spieler, Bogdan Bogdanovic, die committen sich für ihr Team. Mhm. Die sind bei jedem großen Turnier in der Vergangenheit immer dabei gewesen. Und deswegen, ja, es ist eigentlich fast die größere Sensation, dass die Serben da rausfliegen. Es hat in diesem Spiel, es gab mehrere Punkte, warum es nicht gepasst hat in diesem Spiel. Der eine Punkt war, die Serben haben underperformed. Sie haben vor allem an der Dreilinie underperformed. Sie haben wichtige, offene Dreier einfach liegen lassen. Ich kann mich erinnern, ich glaube, Marko Guduric, der jetzt auch ab der kommenden Saison bei den Memphis Grizzlies spielt, eigentlich ein guter Dreierschütze, der hat das ganze Turnier nicht so richtig reingefunden. Der hat 3-4 offene Dreier in der zweiten Halbzeit aus der Ecke einfach liegen lassen. Genügend andere Spieler, Vlado Lucic von den Bayern muss man da auch leider mit dazu nehmen, haben einfach an der Dreierlinie einfach einen rabenschwarzen Tag gehabt. Ich glaube, die Quote war unter 20%, 19% ungefähr in dem Spiel. Und sie konnten es einfach mit ihrem Inside-Game, wo die Serben wirklich extrem fast so gut besetzt haben wie keine andere Mannschaft im Turnier, mit Jokic, mit Marjanovic, mit wen hatten sie noch von Olympiakos?
Mir fällt das
gerade
der Name nicht ein, aber sie waren
unfassbar tief besetzt auf den großen Positionen. Und da hatten sie einfach, wo die Argentinier an und für sich auf dem Papier schlecht besetzt waren, unterdurchschnittlich schlecht besetzt waren, da haben sie,
als die Serben.
Sie haben den Ball einfach nicht unter den Korb gekriegt und ihre Leute so ins Spiel gebracht, wie man das eigentlich von den Serben gewohnt ist. Die Argentinier haben es auch ein bisschen wirklich clever verteidigt, haben dann gedoppelt, beziehungsweise erst spät gedoppelt, haben dann viel rotiert, haben also oft auch klein gespielt und haben das extrem geschickt gemacht, muss man wirklich dazu sagen. Und da kommen wir jetzt eben zu den Argentiniern. Die Argentinier haben diese Dreier, auch teilweise diese extrem schweren Dreier, haben die an dem Tag einfach alle getroffen. So ein Facundo Campazzo hat dir da 3-4 Dinger reingeworfen mit Hand im Gesicht.
Aber wenn es läuft, läuft es halt. Dieses Momentum ist, einerseits eine Floskel, aber andererseits als Sportler merkst du das. Wenn es läuft, dann läuft es und dann hast du auch eben dieses Selbstvertrauen, dann wirfst du einfach weiter und dann triffst du auch einfach weiter.
Absolut. Nicolas Laprovittola, der andere Guard bei den Argentiniern, ist auch heiß gelaufen, hat glaube ich auch 4 Dreier reingeschweißt. Dann hast du unterm Korb noch Luis Scola, der da mit einer Seelenruhe da agiert im Pick and Roll.
Das ist für mich.
Und wirklich die Serben in der Defensive wirklich sowas von alt aussehen lässt.
Luis Scola, ausgerechnet der. Für mich die Story des Turniers eigentlich Luis Scola, der da rumspringt und rumrennt mit einer Energie, als ob er gerade 23 geworden wäre. Dabei ist der Mann so alt, dass er mein Vater hätte sein können. Das ist absolut unglaublich.
Absolut. Also er hat sich mit einem Spezialcoach, mit einem speziellen Athletiktrainer, hat er sich intensiv individuell auf diese WM vorbereitet. Über mehrere Monate. Er spielt ja in China seit 2 Jahren. Da war jetzt die Saison schon früher vorbei eben und hat sich intensiv darauf vorbereitet. Bei dem hast du richtig gemerkt, dieses Turnier, er will es nochmal allen zeigen.
Das ist das Turnier seines Lebens
und
im Endeffekt.
Es war das Turnier seines Lebens und er hat wirklich den besten Basketball eigentlich, würde ich fast sagen, seiner Karriere auch da gezeigt.
Schon.
Also bei den Argentinern kam an dem Tag einfach alles zusammen und haben die schweren Dinger getroffen, haben klug und leidenschaftlich verteidigt. Also da war auch nochmal diese Mentalität war halt einfach nochmal ein bisschen anders.
Du sprichst es gerade an. Ich finde auch, kommen wir nochmal eigentlich zu dem Thema die Enttäuschungen zurück, Serbien. Ich glaube, das war auch gewissermaßen eine Mentalitätsfrage. Ich glaube, die Serben, die profitieren normalerweise davon, dass sie sagen, hey, wir sind die Underdogs gegen USA, gegen Spanien, sind wir eigentlich nicht der Favorit und da greifen wir an und daraus ziehen sie ihre Stärke. Das war, glaube ich, so das erste Turnier, wo man sagen kann, hey, die sind der Top-Favorit. Die sind eigentlich der Favorit auf dem Weltmeistertitel. Und ich glaube, das hätte eine kleine Blockade sein können. Das kann ich mir gut vorstellen.
Vielleicht, also höchstens auf Spielerseite. Weil man muss auch dazu sagen, Sascha Djordjevic, ehemaliger Bayern-Trainer und eben der Nationaltrainer bei den Serben schon seit langem, beziehungsweise jetzt nicht mehr, hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Aber er hat im Vorfeld des Turniers auch so ein paar Spitzen gegen die US-Amerikaner rausgelassen.
Naja, wenn also, die auf die USA treffen, dann möge Gott ihnen beistehen. Ja.
Genau, also die Serben haben sich schon als den Turnierfavoriten gesehen und weiß jetzt nicht, ob das
direkte Duell gegen die USA haben sie gewonnen, also immerhin.
Das haben sie gewonnen dann, ja. Das unbedeutende Spiel um Platz 5 und 6, glaube ich, oder so.
Ja.
Genau. Aber
nee, stopp, das war gar nicht 5 und 6, das war ja halt die erste Runde.
Die erste Runde.
Also um den Einzug ins Platz 5, 6 Spiel. Also, so oder so unbedeutend.
So oder so unbedeutend, genau. Also ja, die Serben haben es einfach in dem Spiel gegen die feuerfangenden, heißlaufenden Argentinier einfach nicht geschafft, dagegen zu halten. Und deswegen sind sie im Viertelfinale raus. Und wär schön gewesen, wenn ein anderes Team überhaupt ins Viertelfinale gekommen wäre.
Da sprichst du es an. Also wenn wir über die Enttäuschung des Turniers reden, dann können wir gar nicht dran vorbei, als auch das deutsche Team anzusprechen. Gegen Frankreich zum Auftakt verloren, gut, das kann passieren. Frankreich, da muss man nicht jedes Spiel gewinnen. Aber dann die unglaubliche Blamage gegen die Dominikanische Republik. Also wie das passieren konnte, das weiß ich bis heute nicht. Ich erinnere mich am Tag vor diesem Spiel, habe ich noch mit einem Kumpel geredet, der jetzt nicht basketballaffin ist, und der hat mich gefragt, hey, gegen die Domrep, da gewinnen sie schon. Und ich weiß ganz genau, meine Antwort war, ja, wenn alles normal läuft, gewinnen sie dieses Spiel zu 99,9%, Zitat ich. Und dann lief an diesem verdammten Tag einfach nichts normal, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, also ich will jetzt auch gar nicht so lang genau auf dieses Spiel zu sprechen kommen. Also das Spiel musst du gewinnen, das ist ganz klar. Die Spieler der Domrep zweit, wenn nicht drittklassig, also man muss dazu sagen, Ronald Roberts, der Center von denen, der hat in der BBL gespielt letztes Jahr, also ist zumindest die Hälfte der Saison, ist zu Zion City Jena dazugekommen, ist mit denen abgestiegen.
Das sagt eigentlich schon alles.
Und das sagt eigentlich schon alles über dieses Team aus. Also was bei den Deutschen einfach generell in dem Turnier nicht gestimmt hat, ist einfach, also ein großer Faktor war für mich einfach das Thema Kommunikation. Das ist ganz klar rausgekommen bei dem Domrep-Spiel. Es gab einfach keinen, und also damit schließe ich wirklich die selbst ernannten Führungsspieler auch ein oder diejenigen, die sich als Führungsspieler sehen, in Person von Dennis Schröder oder auch ein Robin Benzing oder auch eben ein Coach, Hendrik Rödl. Es gab keinen, der da wirklich gesagt, das Team genommen hat und gesagt hat, Jungs, jetzt reißt euch mal zusammen, wir reißen uns jetzt da den Arsch auf. Wir hauen uns da jetzt rein. Wir müssen zumindest die Intensität matchen. Zumindest die Intensität der Dominikanischen Republik müssen wir irgendwie matchen. Und es gab da irgendwie kein körperliches Aufbäumen der Deutschen.
Das gar nicht. Also der Einzige, der da in diesem Spiel irgendwie was gezeigt hat, war Mauro Loth. Bei dem hat man gesehen, okay, Leute, hey, wir können hier richtig auf die Fresse fliegen, das will ich nicht. Der Rest war halt einfach so, ja, weil gewinnen wir irgendwie schon.
Genau. Es hat sich keiner so richtig körperlich gewehrt. Und das ist halt so eine Sache, mit der ich halt einfach nicht einverstanden bin. Ja. Speziell in Form von Dennis Schröder, der wirklich vor dem Turnier gesagt hat, okay, ich glaube, er hat gesagt, Head of the Snake. Er ist der Head of the Snake, also, und jeder weiß das im Team. Also, er ist der Anführer und alles. Er sieht sich so, er verkauft es so. Und das hat er in dem Spiel, besonders in dem Spiel, hat er das einfach nicht gebracht. Also, man hat es ihm angesehen, dass er das will. Er ist dann auch sehr oft zur Zone gezogen, hat dann da aber auch, oft auch. Dann wirklich nicht abgeschlossen. Also es gab ein paar Situationen, klar, er will seine Mitspieler mit einbeziehen, finde ich auch gut, aber es gab so ein paar Situationen, er ist zum Korb gezogen und hat dann irgendwie wild rausgebracht, auch der letzte Angriff, als der Ball rausging und Danilo Bartel einen ganz wilden Dreier werfen musste.
Also vom ich nenne es mal Playcalling, eine komplette Katastrophe, was soll das eigentlich sein?
Ja, also es war einfach, auf eine gewisse Art und Weise war es für mich auch irgendwie planlos, ja. Alles. Es hat so wirklich auch die klare Spielidee gefehlt. Es hat auch ein Plan B gefehlt und das muss man wirklich auch dem Trainerteam ankreiden, dass wenn Plan A Dennis Schröder kreiert für uns, bezieht die anderen mit ein, wenn das nicht funktioniert, was machen wir dann? Was ist unser Plan B? Bringen wir einen Daniel Theiss mehr ins Spiel? Bringen wir einen Maxi Kleber ins Spiel, der gegen die Dombrep keinen einzigen Wurf bekommen hat?
Frechheit von Trainerseite, dass ich da nicht sage, hey Leute, gebt dem Kleber den Ball, dass er zumindest einen Wurf nimmt. Ich verstehe, dass man...
Ja, das finde ich gar nicht so wild, weil Kleber ist jetzt, das ist nicht seine größte Stärke, selbst was zu kreieren, aber zumindest musst du, keine Ahnung, da musst du Pick and Pop mit Kleber laufen, also, Schröder und Kleber, dann poppt Kleber an die Dreierlinie raus oder du stellst ihm zumindest einen Offball-Screen und spielst diese man nennt es spanisches Pick-and-Roll, spanisches Pick-and-Pop und blockst ihn frei, dass er dann quasi den Hockey-Assist oder den zweiten Assist auch kriegt. Und also da wurde gar nichts gelaufen für Kleber.
Es kann halt wirklich nicht sein, dass ein Maxi Kleber null Feldwürfe hat, also es geht
und das,
nicht.
Und das ist an und für sich, ist das dein, ja, ich würde schon sagen, dein zweitbester, wenn du ihn richtig einsetzt, dein zweitbester Offensivspieler ist.
Absolut.
Und der sieht halt einfach, der sieht gar keinen Wurf. Kleber und Theiss nehmen über 60% der Würfe in diesem Spiel bei den Deutschen. Da hat halt einfach die Wurfverteilung auch Schröder nicht gepasst.
Du hast gerade Kleber und Theiss gesagt.
Oh, sorry. Genau, Schröder und Theiss natürlich nehmen über 60% der Würfe im Team. Das passt halt dann auch nicht an so einem Tag, wo es halt bei den beiden dann einfach auch nicht läuft. Und dann verlierst du gegen die Domrep. Und insgesamt muss man sich jetzt in der Nachbetrachtung fragen, also klar, danach haben sie die drei Spiele gewonnen. Also es ist, wenn man es so sagen will, das Minimalziel Qualifikation für ein Olympia-Quali-Turnier ist noch erreicht worden, aber gerade so, das ist erreicht worden. Aber trotzdem, und das stört mich auch so ein bisschen beim DBB, es wird mir noch zu sehr belächelt. Also es gibt noch keine klare Aufarbeitung. Auch insgesamt von der deutschen Presse wurde das auch, ja, es wurde auch zu wenig kritisiert und so fair muss man auch sein, dass man wirklich danach auch sagen kann, okay, man kritisiert dieses Team, es muss diese Kritik auch aushalten, weil es war einfach eine Enttäuschung und jeder hat dieses Team im Vorfeld gelobt, man hat gesagt, es ist das beste deutsche Team oder das tiefste deutsche Team aller Zeiten. Viertelfinale ist drin, man hat bestimmt, der ein oder andere beim BBB hat auch von einer Medaille geträumt und man ist halt einfach richtig auf die Schnauze gefallen. Und da hilft es auch nicht, dass man danach dann diese drei unbedeutenden oder Spiele mit wenig Bedeutung dann gewinnt. Man muss Tabula Rasa jetzt machen. Und da habe ich ja halt so die Befürchtung, dass da, dass das nicht irgendwie, dass das, also das heißt nicht, dass es Konsequenzen haben muss, aber man muss sich, man muss sich besprechen, man muss sich damit beschäftigen und ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, ob da diese gewisse Ernsthaftigkeit dahinter ist, weil auch zum Beispiel ein DBB-Präsident Ingo Weiß hat danach auch gesagt, also Henrik Rödl weiterhin unantastbar. Das heißt nicht, dass man Henrik Rödl in Frage stellen muss.
Nee, das nicht, aber ich finde, momentan ist einfach so eine Sache, ich glaube, dass die generelle Gefühlslage ist halt einfach so, ja, war ein scheiß Turnier, munterputzen, weiter geht's. Aber ich glaube, genau das ist die falsche Aussage. Es ist einfach nicht munterputzen, sondern hey, wir müssen das kritisch hinterfragen. Und ich glaube, das passiert mir zu wenig.
Es steht viel auf dem Spiel, vor allem, weil dieses Team, man hat immer oft von dieser goldenen Generation gesprochen. Ich glaube, man wird da auch noch weiterhin davon sprechen. Und man darf das nicht verschwenden. Also man darf dieses Fenster jetzt einfach nicht so herschenken. Und man hat's, wenn man es positiv betrachten will, man hat so ein bisschen diesen Quervergleich mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, wo man 2010 auch schon gesagt hat, hey, das ist eine goldene Generation. Dann fliegt die in einem Halbfinale raus und das ist halt der Unterschied. Die sind damals schon weiter gekommen und sind dann 2014 Weltmeister geworden. Ich bin auch der Meinung, es braucht eine herzbrechende Niederlage, um den nächsten Schritt zu machen.
Das sehe ich tatsächlich.
Sportlich. Ja. Das ist so eine Beobachtung, die ich im Sport bei ganz vielen Sportarten einfach gemacht habe.
Ich sehe einfach mal kurz den Quervergleich zum College-Basketball. Virginia letztes Jahr vollkommen auf die Fresse geflogen, dieses Jahr National Champion. Also
du kannst ganz viele Vergleiche anziehen, in ganz vielen verschiedenen Sportarten. Man kann es auch menschlich so sehen, eine harte Niederlage, gestärkt daraus hervorgehen. Das funktioniert aber nur mit einer astreinen und zu hundertprozentigen Aufarbeitung. Und da habe ich die Befürchtung, dass das beim DBB nicht so hundertprozentig dann ernst genommen wird. Und dann habe ich wirklich Angst davor, dass wirklich diese Generation verschwendet wird und dass man auch, was die Entwicklung des deutschen Basketballs angeht, und das funktioniert auch einfach auch nicht so nur, aber zu großen Teilen über eine erfolgreiche Nationalmannschaft, dass das bei der Heim-EM 2021, dass sich bis dahin nicht so viel bessert. Also Olympia, meinetwegen nächstes Jahr müssen wir mal gucken. Man kann jetzt eher davon ausgehen, dass man das Turnier wahrscheinlich verpasst. Wenn man dabei ist, umso schöner. Ja.
Aber das ist jetzt auch kein Muss im
Endeffekt. Aber das ist jetzt auch kein Muss. Und im Endeffekt hat man jetzt wirklich 2 Jahre Zeit. Aber es muss jetzt schon beginnen. Es muss jetzt beginnen, diese Aufarbeitung. Und dann muss man wirklich alle Hebel in Bewegung setzen, dass man sich bestmöglich, auch was die teaminternen Strukturen angeht, man muss mit Dennis Schröder sprechen, auch vielleicht mal Einzelgespräche und so suchen. Man muss mit ihm über seine Rolle reden. Man muss mit anderen gestandenen NBA-Spielern über ihre Rollen sprechen. Und dann diese Aufarbeitung muss jetzt passieren im Hinblick auf die weitere erfolgreiche Zukunft des deutschen Basketballs. Und das nächste große Event ist die EM 2021. Und da muss man, liefern, wenn man irgendwas auch in dieser Sportart insgesamt bewirken will. Aber dieses Turnier wird der entscheidende Faktor sein, wie es weitergeht.
Ich meine, um es einfach mal so kurz darzustellen, nochmal aufs Eröffnungsspiel zurück. Du siehst ja rein spielerisch, du hast das Potenzial, mit einem französischen Team mitzuhalten, das Bronzemedaillengewinner ist. Also
absolut.
Das spielerische Potenzial ist da, man muss momentan ein bisschen an der Mentalität fallen, glaube ich, ist so die Zusammenfassung fürs deutsche Team, einfach die richtigen Schlüsse aus dieser verheerenden Niederlage ziehen, die man in diesem Turnier erlitten hat.
Kommunikation, Mentalität, Rollen, klare Rollendefinierungen, Alternativlösungen, Plan B, Plan C, wenn Plan A nicht wirkt. Wenn das gemacht wird und wenn das ernst genommen wird von allen Beteiligten, dann traue ich den Deutschen auch bei einer Europameisterschaft wieder einiges zu.
Ja. Gut, jetzt haben wir lang genug über die Enttäuschung des Turniers gehabt, aber das Turnier hatte ja nicht nur Enttäuschung, sondern auch einiges Positives zu bieten.
Die Überraschungen.
Ja, zu den Überraschungen. Wir haben es gerade eben schon lange angesprochen. Argentinien ist für mich die größte Überraschung des Turniers. Ich habe gesagt, klar, die, okay, so klar war es eigentlich auch nicht, aber die schaffen die Gruppenphase, kommen in die Zwischenphase und dann schauen wir mal. Aber dass sie da plötzlich im Finale stehen, ich glaube, wenn du da vor dem Turnier ein paar Euro draufgesetzt hättest, dann wärst du jetzt zumindest ein bisschen reicher als jetzt.
Ja, also man konnte davon ausgehen, oder man konnte sagen, das Viertelfinale war ihnen schon zuzutrauen, aber nichtsdestotrotz, also mehr auch nicht. Also sie waren so ein, ja, so ein Borderline-Viertelfinalist für mich vor dem Turnier. Einfach weil, ja, auch ähnlich wie bei den Franzosen. Sie haben ihren absoluten Superstar der vergangenen zwei Jahrzehnte, haben sie nicht mehr mit Manu Ginobili. Mhm. Und keiner hat wirklich so sehr dafür gestanden und hat es so sehr verkörpert, diese argentinische, ja schon auch diese Kämpfermentalität und alles und ein bisschen underrated zu sein wie Manu Ginobili. Und der war nicht mehr dabei. Luis Scola, haben alle vor dem Turnier gesagt, also schließe ich mich auch mit ein, ist zu alt, ist in die Jahre gekommen. Er hat alle Leute massiv eines Besseren belehrt. Ja, den hatten sie, Facundo Campazzo hat auch, glaube ich, das Turnier seines Lebens gespielt. Also klar, ist ein guter Guard auf europäischem Niveau bei Real Madrid.
Aber seien wir ehrlich, auf europäischem Niveau. Ich glaube, niemand hat ihm diesen Sprung, also zumindest dieses Turnier zugetraut. Ich glaube, das kann man so stehen lassen.
Definitiv nicht. Und auch die, ja, insgesamt einfach auch die Rollenspieler. Also sie haben alle ihre Rolle angenommen. So ein Gabriel Deck zum Beispiel, der auch bei Real Madrid spielt, das war so ein bisschen wie so dieses Schweizer Taschenmesser, der war für alles zuständig, hat mal vorne mein Highlight-Dank gesorgt hat.
Für mich insofern bezeichnet, dass er immer in jedem Spiel, habe ich mir am Ende gedacht, okay, der Deck ist nicht der beste Spieler, den sie haben, aber er bleibt immer in Erinnerung, er sorgt immer für Energie, er hat immer den Hustle, er hat den unbedingten Willen, hier was erreichen zu wollen.
Definitiv.
Ich habe bei ihm immer das Gefühl gehabt.
Und das hat das ganze Team gehabt, das hast du dem Trainer angesehen, an der Seitenlinie, der da alles, der da rumgetigert ist und rumgehampelt ist an der Seitenlinie. Also die Argentinier waren wirklich so eine, ja, viel Good Story einfach. Es hat einfach Spaß gemacht, weil dieses Team einfach diese absolute Leidenschaft verkörpert hat, wie, ja, eigentlich fast, wie fast kein anderes Team in dem Turnier. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht, den Argentiniern dann zuzuschauen. Sie haben sich in den Rausch gespielt. Sie haben ganz wilde Dinge auch getroffen, eben gegen die Serben, als es dann wirklich drauf ankam, gegen die harten Brocken. Und sind dann auch wirklich verdient ins Finale eingezogen. Und da hat sich dann tatsächlich auch die geringfügig bessere Qualität der Spanier hat sich dann durchgesetzt. Er hat den Ausschlag gegeben, aber mit einer Silbermedaille, es hatte keiner damit gerechnet. Die argentinischen Fans, die haben auch gefeiert, wenn es mal schlecht lief, auch im Finale. Die waren einfach, also die haben selber gemerkt, okay, das ist das Maximum, das ist das Limit des Teams. Und mit einer Silbermedaille da um den Hals nach Hause zu fliegen, ist einfach, ja, ist das nichtsdestotrotz das höchste der Gefühle für die Argentinier.
Vor allem, du hast eine direkte Olympia-Quali gesichert, auch jetzt nicht zu unterschätzen. Du hast gerade die Worte gesagt, hat man vor dem Turnier nicht erwartet. Genau so ging es mir mit der nächsten Überraschung, nämlich Polen. Vor dem Turnier hat jeder gesagt, okay, die haben eine mega einfache Gruppe mit dem Gastgeber China, mit Venezuela und mit der Elfenbeinküste hat jeder gesagt, okay, da werden sie schon irgendwie in die Zwischenrunde kommen, aber hey, dann kommt Spanien, dann kommt, Spanien, dann kommt Argentinien, dann kommt Russland und dann sehen sie kein Land. Und dann plötzlich dieser Sieg gegen Russland in der Zwischenrunde und Polen stand im Viertelfinale. Zum ersten Mal seit einem halben Jahrhundert überhaupt bei einer WM dabei und schon die beste Platzierung aller Zeiten. Klar, am Ende wurde es dann in Anführungszeichen nur der 8. Platz, weil dann folgten Niederlagen gegen eben die Argentinier, gegen die Spanier. Mein Fehler, also gegen die Argentinier in der Zwischenrunde noch, dann gegen die Spanier, dann gegen die Tschechen und dann gegen die Amerikaner. Aber trotzdem, Polen, sie haben im Endeffekt im Turnier nur gegen den Ersten, gegen den Zweiten, die Amerikaner und gegen die Tschechen, die für mich auch eine der Überraschungen des Turniers waren, verloren. Und das ist vor allem mit einer Mannschaft, die absolut keine Stars hat. Also ich rede noch nicht mal von Superstars, wie sie zum Beispiel die Griechen haben. Ich rede noch nicht mal von normalen Stars. Da ist der beste Spieler ein Mateusz Ponitka, den man muss es ganz ehrlich sagen, den kennt man nicht. Wenn man jetzt nicht der absolute Nerd ist, Mateusz Ponitka, der war einmal bei der Summer League dabei für die Nuggets. Aber diese polnische Mannschaft hat mir vor allem imponiert mit ihrem Herz. Also du hast wirklich gesehen, die vertreten ihr Land, die sehen, okay, wir sind zum ersten Mal seit über 50 Jahren dabei bei einer WM und wir wollen unser alles geben. Also auch dieses Spiel mit China, wo sie mit sehr zweifelhaften Schiedsrichterentscheidungen zu kämpfen hatte. Die hat gesagt, okay, hey, wir haben Herz, wir kämpfen, wenn wir verlieren, mei, ist auch egal, aber so eine Energie, die hat mir zum Beispiel auch vom deutschen Team gefehlt, dass man wirklich den unbedingten Willen hat, hier was erreichen zu wollen.
Definitiv, also man muss sagen, die Polen haben definitiv zu Beginn des Turniers von ihrer einfachen Gruppe profitiert. Du hast das Spiel gegen die Chinesen angesprochen, wo ihnen fast eigentlich der Sieg geklaut worden wäre. Durch wirklich zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Aber ja, sie haben sich dann definitiv gefunden. Auch hier, die Rollenverteilung hat einfach gepasst mit Mateusz Ponitka, der wirklich das Turnier seines Lebens gespielt hat. Aber ich würde es gar nicht so krass an ihm aufhängen. Es hat jeder einfach mal. In einem Spiel war es Ponitka, in einem anderen Spiel war es Wachinski.
Ja, Wachinski, Plzaniuk, Zell, die haben wirklich, sind alle über sich hinausgewachsen und einfach gezeigt, hey, es geht. Also es ist einfach eine Mentalitätsfrage manchmal.
Ja, definitiv. Und sie haben sie auch wirklich in den Rausch gespielt, was dann auch ein großer Faktor war und für den freut es mich ganz besonders, Mike Taylor.
Absolut.
Der Trainer der Hamburg Towers, Trainer der Polen schon seit ein paar Jahren, glaube ich. Mhm. Wie der wirklich das Team, ja, unter seine Fittiche einfach genommen hat, wie ihm die Spieler auch gefolgt sind. Der kann auch mal laut werden. Die Spieler haben das wirklich extrem gut. Sie wussten genau, wie sie mit ihm umgehen. Und sie haben ihn wirklich, sie haben seine Identität, ja, haben ihn verstanden, sie haben ihn ins Herz geschlossen. Und die Polen, ja, die haben einfach wirklich auch dieser Sieg gegen China. Das war wirklich so der Knackpunkt, glaube ich, auch im Turnier. Wo sie dann wirklich gemerkt haben, okay, wir können jetzt hier wirklich was reißen.
Ich weiß nicht, ob du zufällig, apropos Mike Taylor und China, dieses Video gesehen hast, was dann irgendwie viral wurde von der Ansprache von Taylor eben beim China-Spiel in der Halbzeitpause. Die hat gesagt, hey, nach diesem Spiel wird jeder in China wissen, wer Mateusz Ponitka ist, wer Damian Kulik ist, wer Aaron Zell ist. Und ganz ehrlich, wenn du dir das anschaust, denkst du dir, okay, für diesen Coach will ich's auf Parkett rennen und wirklich alles da lassen. Also wenn einer Motivationskünstler ist, dann er.
Ja, definitiv. Und also die Polen, wie du schon gesagt hast, sie haben es ohne wirklich einen Superstar oder auch Star wirklich geschafft, da so tief vorzudringen. Und dieser achte Platz, bestes Abschneiden in der polnischen Basketballgeschichte, kann man nur den Hut vorziehen und war auch wirklich so eine, ja auch wieder ähnlich wie die Argentinier, einfach so eine Feel-Good-Story der WM. Ähnlich wie auch bei einem anderen Team, die direkten Nachbarn der Polen, die Tschechen.
Also da hat man auch schon in der Gruppenphase gedacht, okay, USA werden sie wahrscheinlich verlieren. Und dann Türkei, da hat man auch gedacht, die Türken sind da eigentlich Favorit und die Tschechen, die haben ein bisschen, ja, also ich hätte trotzdem, also wenn ich ein wettender Mann gewesen wäre, ich hätte mein Geld auf die Türken gesetzt, normalerweise. Aber die Tschechen haben wirklich, meiner Meinung nach, extrem vom Spielplan profitiert. Denn die Türken nach diesem Overtime-Spiel gegen die USA, die waren natürlich am Ende. Und da haben die Tschechen gesagt, ja, Hey, da ist unsere Chance.
Definitiv. Und ich habe aber tatsächlich, da muss ich tatsächlich an der Stelle mal minimal Eigenlob betreiben. Ich glaube, okay, es fängt schon an zu stinken hier. Egal, aber ich habe tatsächlich geglaubt, dass die Türken rausfliegen in der Vorrunde. Also das habe ich.
War es ein guter Call?
Habe ich beim letzten Mal tatsächlich gecallt, weil mir bei den Türken einfach auch so ein bisschen diese Identität einfach gefehlt hat. Und die Tschechen haben es einfach in diesem Endspiel ums Weiterkommen, um die Zwischenrunde im Duell mit der Türkei einfach geschafft, ihr Spiel einfach durchzubringen. Sie haben mit Tomasz Satoranski im Gegensatz zu den Polen jetzt schon einen Star gehabt.
Also zumindest einen, der ein etablierter NBA-Spieler ist.
Etablierter NBA-Spieler, der auch echt eine, als sich John Wall in der letzten Saison früh verletzt hatte, als er dann als Starter eingesprungen ist, hat er sich echt gut bewiesen, wurde jetzt dann auch im Sommer belohnt von den Chicago Bulls, glaube ich, 3 Jahre und 30 Millionen oder 40 Millionen. Er wurde mit einem guten Vertrag belohnt auf jeden Fall, den hat er sich auf jeden Fall auch verdient. Und er hat sein Team auf die Schultern gepackt und hat dann aber auch in den entscheidenden Momenten, wenn er gesehen hat, wow, da ist jetzt vielleicht jemand anders besser im Spiel oder wir haben da vielleicht ein Mismatch, dann überlasse ich auch mal anderen Spielern den Ball. Und das ist der Unterschied wieder zum deutschen Team, was ich so ein bisschen auch Dennis Schröder eben ankreide oder auch im Hendrik Grödel, dass da nicht klar kommuniziert wurde, dass es da keinen Plan B gab, wenn das Spiel mit Schröder nicht funktioniert, dass wer übernimmt dann?
Aber ich finde auch, das ist genau das Zeichen eines Führungsspielers. Du musst wissen, wann du die Mannschaft leiten musst und du musst wissen, wann du den Ball abgeben musst. Und genau das hat Satoranski in dem Turnier richtig gut gemacht.
Perfekt. Der hat es nicht nur richtig gut, sondern er hat es wirklich perfekt umgesetzt. Und so war einfach jeder auch involviert. Klar, du hast Satoranski, der die meisten Spielanteile hat, der das Team, der den Ball die meiste Zeit in der Hand hat, das Team auch so verbal und so anführt, aber er hat einfach auch seine Mitspieler mit einbezogen und die haben dann auch, ja, muss man auch sagen, wirklich auch getroffen. Am Anfang hatten sie ein bisschen Probleme von der Dreierlinie, das hat sich dann auch im Turnierverlauf ein bisschen stabilisiert und das hat dann dazu auch geführt, dass sie dann am Ende, oder was heißt am Ende, in der Zwischenrunde so ein Team wie die Griechen geschlagen haben. Also weil sie einfach, sie haben gegen Giannis die Zone einfach dicht gemacht und jeder hat da einfach alles reingeworfen und es ist einfach auch, also Defensive ist einfach auch eine Frage der Mentalität einfach auch oft und sie haben es klug verteidigt und haben dann am Ende die Griechen rausgekickt und sind dann ins Viertelfinale eingezogen. Da war dann Endstation gegen Australien, glaube ich, wo man auch sagen muss, gut, okay, die Australier einfach auch klar besser besetzt, aber die Tschechen, ähnlich wie die Polen, keiner wirklich damit gerechnet, dass sie ins Viertelfinale kommen. Man muss auch dazu sagen, im Supercup haben sie davor gegen die Deutschen gespielt. Deutschland hat beide Teams geschlagen und jetzt wiederum sind die Tschechen und die Polen deutlich weitergekommen als die Deutschen. Spricht halt auch dafür, wie viel da noch in der Vorbereitung erfolgreich umgesetzt wurde. Und die haben es einfach zur rechten Zeit aufs Parkett gebracht und das ist halt anderen Teams, unter anderem leider auch der deutschen Mannschaft.
Ich finde auch gelungen. Vor allem für die Tschechen am Ende des Tages, wie sie da hingekommen ist, das interessiert in 10 Jahren keinen. Aber in 10 Jahren wird am Ende trotzdem dastehen, die Tschechen waren bei dieser WM besser als die Amerikaner. Und ich finde, das ist für den tschechischen Basketball ein unglaublich großer Erfolg. Für jeden, für jedes Nationalteam ist das ein unglaublich großer Erfolg, wenn man vor den US-Amerikanern steht.
Wahnsinn, Wahnsinn. 6. Platz und Polen 8. Hat keiner damit gerechnet.
Absolut. Gut, wie gesagt, wir haben den Weltmeister durch, wir haben die Enttäuschung durch, wir haben die Überraschung durch. Stellt sich eigentlich nur noch die Frage.
What else?
What else? Also wie gesagt, wir haben gerade eben schon das Spiel Polen-China angesprochen. Schiedsrichterentscheidung, mal wieder leider ein Thema.
Leider ein Thema, ja. Also es ist bei dem Turnier besonders aufgefallen, auch zum Leidwesen vieler Nationen. Die Litauer will ich jetzt mal ganz vorne anführen mit diesem ja doch sehr, sehr zweifelhaften Call oder Non-Call.
Der war nicht zweifelhaft, der war falsch.
Der war einfach falsch. Kurze Erklärung, also Schlussphase, Frankreich, Litauen. Ich glaube, Litauen liegt mit einem Punkt zurück. Und dann wird 30 Sekunden vor Ende wird ein Korb, der eigentlich...
Also
er wurde nicht gegeben, obwohl Rudy Gobert den Ball, ich glaube, als der Ball schon wieder im Absinken war oder das Brett berührt hatte.
Es war ein Freiwurf der Litauer und Gobert, es gibt ja diese Goaltending-Regel im Endeffekt nicht, wenn der Ball schon das Rim berührt hat, aber Gobert schlägt ihn halt durch, also er berührt erst den Ring und dann den Ball und dann ist es ja trotzdem noch Goaltending. Also wie gesagt, die Litauer können sich durchaus betrogen fühlen und wie gesagt, es war einfach der falsche Call und die FIBA offiziell haben gesagt, ja, es war der falsche Call, aber können wir leider nichts mehr machen. Wir können die Schiedsrichter ausschließen, haben sie dann auch gemacht vom Rest der Weltmeisterschaft, aber den Litauern geht es dadurch auch nicht besser.
Ja, definitiv. Also auch andere Entscheidungen haben wir vorhin auch kurz thematisiert. Dieses Foul der Polen in der regulären Spielzeit gegen die Chinesen, wo man auch wirklich, also ich weiß nicht, ob man da den Gastgeber irgendwie ein bisschen bevorzugen wollte oder so. Ich kann es mir ehrlich gesagt schwer vorstellen.
Ja, ich kann es mir ehrlicherweise schon vorstellen. Also es ist halt zumindest unterbewusst, du siehst es auch bei anderen Sportarten, du siehst es zum Beispiel im Handball, als die WM in Katar war, hast du gesehen, okay, da werden die Kataris ein bisschen gepusht. Ich fand's auch
das war noch krasser, aber bei der Handball-WM damals.
Zum Beispiel auch bei der Fußball-WM in Russland hast du auch gesehen, okay, da pfeift man tendenziell vielleicht eher ein bisschen pro Gastgeber. Also es ist schon ein Phänomen, was man in vielen Sportarten da beobachten kann, finde ich.
Nichtsdestotrotz, finde ich, das muss man auch, das darf man einfach, diesen Call darf man nicht machen. Er hat den Spieler der Chinesen, der wurde nicht gefoult von den Polen, trotzdem haben die Chinesen den Foul-Call bekommen von den Schiris. Es gab in vielen Spielen, hat für mich auch irgendwie so eine klare Linie, wie hart darf ich rangehen und eine konsequente Linie dann noch über die kompletten 40 Minuten zu pfeifen, das gab es nicht in einigen Spielen. Warum ist es passiert? Ein Grund ist für mich natürlich, dass die Schiedsrichter aus, ich glaube, insgesamt 96 Ländern, verschiedenen Ländern kamen, was jetzt, also die kannten sich nicht davor, nicht wie jetzt in der nationalen Liga, wo du halt öfter schon mit den Kollegen zusammenarbeitest. Es hat viel, auch glaube ich, untereinander gab es einige Situationen, wo der eine Schiedsrichter das gepfiffen hat, der andere hat genau das Gegenteil gepfiffen, da war man sich uneinig, hat sich das angeguckt, war immer noch einer Meinung, dann hat der Crew Chief, der oberste Schiedsrichter, hat dann seinen Willen dann im Endeffekt durchgesetzt. Also sie waren sich auch untereinander oft uneins und es liegt einfach auch daran, dass es war halt einfach, wenn man es plakativ ausdrücken will, war es ein zusammengewürfelter Haufen an Schiedsrichtern, die sich nicht kennen und die dann teilweise auch, also klar, natürlich muss jeder des Englischen mächtig sein, aber da ist bestimmt auch der eine oder andere an seine sprachlichen Grenzen gekommen, was man auch dazu sagen muss. Und der viel größere Grund, warum das nicht geklappt hat, war einfach, es hat einfach die Qualität gefehlt, weil, und da kommen wir wieder zu diesem grundsätzlichen Problem, FIBA und Euroleague, die ganzen Schiedsrichter und die Top-Schiedsrichter in Europa vor allem und auch in der NBA, die wurden für dieses Turnier, was heißt, sie wurden nicht nominiert, sie wurden nicht abgestellt.
Sie wurden nicht berücksichtigt.
Sie wurden nicht berücksichtigt.
Ich finde halt, das ist einfach, okay, ich verstehe nicht, aber dieser politische Konflikt, er ist nun mal da, aber trotzdem, wenn du eine Weltmeisterschaft organisierst, dann willst du doch das möglichst beste Niveau haben und dann ich kann die Organisatoren nicht verstehen, ich kann die FIBA in dem Fall wirklich nicht verstehen, warum man da nicht über den eigenen Schatten springt und sagt, okay, hey, dieses Level an Event, das verdient wirklich die besten Schiedsrichter. Ich kann es nicht verstehen.
Ich weiß es noch nicht mal, ob es die Schuld der FIBA ist. Vielleicht ist es vielmehr auch die Schuld der Euroleague, die sich da einfach, die da blockiert.
Auch gut möglich.
Die sagt, nein, wir stellen euch diese Leute einfach nicht ab, weil ihr ja auch immer gegen uns arbeitet und nie mit uns zusammenarbeitet und alles. Also ich glaube, da können wir jetzt nur mutmaßen, nur spekulieren. Fakt ist, die besten Schiedsrichter der Welt waren nicht bei der Weltmeisterschaft am Start. Und das ist halt auch ja einfach ein bitterer Beigeschmack, speziell einfach für die Teams, die es am Ende dann wirklich kalt erwischt hat, namentlich eben die Litauer, die Polen, die es dann zum Glück nicht ganz so hart getroffen hat, aber diverse andere Nationen. Es wurde sich massiv über die Schiedsrichter beschwert. Ich glaube auch von Team USA kam da auch aus der sportlichen Leitung, kamen da auch diverse Giftpfeile gegenüber Richtung Schiedsrichter. Also das war sehr, sehr unglücklich, wenn man es mal so freundlich zusammenfassen will, was da an Entscheidungen seitens der Schiedsrichter getroffen wurde bei der WM.
Kommen wir nochmal zum sportlichen Geschehen. Also die Schiedsrichter sind auch Teil des sportlichen Geschehens. Aber kommen wir nochmal zu einem Spieler zurück, der für mich auch ein wenig enttäuscht hat bei dem Turnier, der NBA-MVP Giannis Antetokounmpo. Klar, das griechische Team, ich will nicht sagen so schwach wie lange nicht mehr, aber so ist die Realität. Es ist nicht mehr das Griechenland, was es vor 10 Jahren mal war. Und Antetokounmpo, man sieht, sein Spiel ist mehr an die NBA angepasst und nicht an die FIBA-Regeln.
Ja, definitiv. Also was man klar festhalten muss, immer wenn er zum Korb gezogen wird oder egal, ob er im Post war, er wurde nicht nur gedoppelt, er wurde 3-4 Mann. Ja. Die Verteidigung hat sich zusammengezogen, ähnlich wie sie es auch häufig bei Dennis Schröder zum Beispiel gemacht hat, bei den Deutschen. Aber mit Giannis kommt da natürlich immer ein ganz anderer Körper auf dich zu und es haben sich wirklich mindestens drei Leute, eher vier Leute, man hat sich zusammengezogen, man hat den Griechen die offenen Dreier häufig gegeben, die sie dann einfach auch zu häufig einfach nicht genutzt haben, diese Gelegenheiten. Also ein Nikolates oder ein Kostas Lukas, die an und für sich jetzt, die sind nicht die allerbesten Dreierschützen, aber die können ihre Dreier schon versenken. Die Dreierquote bei der WM hat einfach da auch nicht gepasst bei den Griechen. Und Giannis hatte einfach auch, glaube ich, ja, er hatte viel mit sich selbst auch zu kämpfen. Er ist zweimal ausgefoult, konnte dem Team dann in der entscheidenden Phase nicht helfen. Da gab es auch ein paar Calls der Schiedsrichter, die ich einfach nicht verstanden habe. Es gab einmal gegen die Tschechen, glaube ich, ist er kurz vor Schluss, hat er sein fünftes Foul bekommen, wurde offensiv faul gepfiffen, was meiner Meinung nach, also wirklich, das war ein Blocking-Foul des Verteidigers. Ist klar, ist die Frage, ob Giannis da so, ob Giannis es provozieren möchte, ob er da so zum Korb zieht. Wenn er schon 4 Fouls hat, kann er sich selber auch ein bisschen angreifen, aber nichtsdestotrotz hat er da einfach auch Pech gehabt und er hat viel mit sich selbst gehadert. Also er hat mit den Foul-Problemen hat er gehadert. Er hat gehadert mit den Leuten, die sich einfach um ihn kümmern, dass die Zone wirklich auch zu ist. Das ist ja der große Unterschied auch. FIBA-Regeln, NBA-Regeln. In der NBA hast du halt einfach diese defensiven 3 Sekunden. Die Zone muss mehr oder weniger frei sein, wenn ein ballführender Spieler da zum Korb cuttet. Es gibt es in Europa nicht. Es kann sich theoretisch so ein Rudy Gobert kann unterm Korb parken, komplett die ganze Zeit. Und das macht es natürlich so einem Spieler, der hauptsächlich von seinem Drive zum Korb lebt und von seiner überragenden Athletik, macht es natürlich nochmal auf einem Fieberniveau deutlich schwerer als in der NBA zu scoren. Und das war auch so ein kleiner Faktor, der damit reingespielt hat. Und
das war dieses eine Zitat, als Luka Doncic in die NBA gekommen ist, dass er für viel Aufruhr in den USA gesorgt hat. Hey, in Europa hatte ich es viel schwieriger zu scoren als in der NBA. Das hat halt jeder gesehen, als arrogante Aussage zitiert. Aber das ist ja nun mal wirklich der Unterschied an Regeln. Es schaut nicht wie viel aus, aber es ist ein unglaublicher Unterschied, wenn man wirklich das Spiel aktiv spielt.
Definitiv, ja. Und wenn das dann die gegnerische Verteidigung darauf reagiert und sich wirklich zusammenzieht und die Griechen dann einfach wirklich nicht ihre Chance von der Dreierlinie ergreifen, ja, da hat dann auch so ein bisschen der Plan B tatsächlich gefehlt. Plan C, es waren dann auch viele Einzelaktionen dabei, also von dem Kalates, die individuelle Klasse der anderen griechischen Spieler ist ja auch unbeschritten, also so ein Sloukas, so ein Kalates, Papanikolaou, Bourousis, brauchen wir nicht drüber reden, das sind alles super Basketballer, aber so dieses Teamspiel, so miteinander, was mache ich, wenn Giannis Antetokounmpo nicht funktioniert, dann gab es dann einfach viele Einzelaktionen, die halt dann auch nicht zum Erfolg geführt haben und da hatten wir dann auch so ein bisschen noch diese Alternativlösungen gefehlt im griechischen Spiel und deswegen, ja, war dann auch, gab es dann nicht mehr das Viertelfinale, sondern es war dann in der Zwischenrunde war dann
auch gewissermaßen Schluss. Eine Enttäuschung für die Griechen.
Definitiv.
Wir nähern uns langsam der 60-Minuten-Marke hier bei dieser Aufnahme, deswegen würde ich sagen, ein letzter Punkt, den ich noch anbringen wollte. Wir haben am Anfang schon gesagt, Patty Mills, der Name ist gefallen. Ich will nur mal kurz über die Australier reden. Die Australier für mich so ein bisschen zwischen Enttäuschung und, ich will es nicht Überraschung nennen, aber so zwischen Gewinner und Verlierer des Turniers. Diese australische Mannschaft hat bewiesen, okay, wir sind tatsächlich in der erweiterten Weltspitze angekommen, aber sie schaffen nicht wirklich den Sprung in die Medaillenränge zu schaffen. Das finde ich ehrlich gesagt schade, weil das wäre dieses Turnier gewesen, wo sie es hätten schaffen können. Finde ich zumindest.
Ja, ich würde sogar einen Schritt noch weitergehen und sagen, die Australier sind in der Weltspitze angekommen. Sie sind nicht fast angekommen, sie sind angekommen. Ich glaube tatsächlich, bei den Australiern ging es um Gold oder gar nichts. Also bei den Australiern, die hatten wirklich diesen Anspruch, vor allem sie haben in der Vorbereitung, man darf diese Testspiele jetzt nicht zu hoch hängen. Aber es war schon ein gewisser Hype, auch natürlich medial, der so ein bisschen um die Australier entstanden ist. Viele haben sie so als Geheimfavoriten tituliert, eben weil sie die USA in diesem Testspiel da geschlagen haben vor dem Turnier. Und die Australier haben dann für sich auch erkannt, hey, wow, wir können ja da wirklich mit den Besten da mithalten. Und sie haben dann tatsächlich, sie haben ein astreines Turnier, wie ich finde, abgeliefert. Sie haben die Franzosen auch geschlagen in der Zwischenrunde, sind damit den US-Amerikanern entgangen, haben dann im Viertelfinale auch souverän gegen, ich weiß gar nicht, war es gegen die Tschechen?
Das hatten wir, als wir über die Tschechen gesprochen
genau,
haben.
Genau, haben sie gegen die Tschechen gewonnen. Man kann sich
an diese Viertelfinalpaarung nicht mehr erinnern.
Ja, irgendwie. Und haben dann einfach in diesem Halbfinale gegen die Spanier.
Auch ein bisschen Pech gehabt, muss man
haben dann einfach sagen. Auch ein bisschen Pech gehabt. Das war eine richtig enge Kiste. Wären die Australier ins Finale gegangen, hätte ich sie auch als den Favoriten genommen.
Also und Argentinien war von den 4 Halbfinalisten für mich auch auf dem Papier das schlechteste Team eigentlich.
Ja. Und ich glaube, bei denen war dann nach dem Halbfinale, als man dann wirklich das Ergebnis hatte und man wusste, okay, man spielt nicht um Gold, da war, glaube ich, bei den Australiern so ein bisschen die Luft tatsächlich raus. Auch. Und Deswegen, und die Franzosen, die hatten vielleicht in dem Spiel einfach nochmal, auch weil sie im Hinterkopf hatten, hey, wir sind bei der letzten EM im Achtelfinale schon rausgeschnitten. Die Franzosen hatten mehr so für mich dann nochmal den Eindruck, wir wollen uns rehabilitieren. Und die, das hat man dann auch gesehen, die Australier lagen, glaube ich, mit 10 vorne und dann sind die Franzosen an denen, die haben die einfach überrollt. Mhm. Die Franzosen haben die Australier dann in der zweiten Halbzeit, haben sie einfach die überrollt und haben dann am Ende auch deutlich gewonnen. Und bei den Australiern war die Luft raus. Das muss man definitiv so sagen. Und deswegen gehen sie am Ende jetzt ohne Medaille nach Hause. Sie hätten aber, wenn sie eine Medaille gewonnen hätten, glaube ich, hätten sie Gold geholt auch tatsächlich.
Also ich hätte zumindest gerne das Finale gesehen, Spanien gegen Australien. Das wäre, beziehungsweise ich hätte dieses Halbfinalspiel war für mich schon finalwürdig tatsächlich.
Ja, absolut. Und deswegen, die Australier werden auch in Zukunft noch, es sind einfach ein geiles Team. Sie haben einfach geile Spieler.
Du hast halt Patty Mills, du hast Joe Ingles. Da muss man auch ehrlich sagen, Joe Ingles hat in dem Turnier unter seinen Möglichkeiten gespielt. Er ist normalerweise besser drauf. Auch zum Beispiel für mich ein Aaron Baines, der hat für mich auch besser gespielt, als ich es erwartet hätte. Klar, das ist ein guter Rollenspieler in der NBA, aber da hat er auch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht.
Definitiv. Und Bogut defensiv auch extrem guten Job gemacht. Dann gab es ja auch diese, hatten ja dann auch Pech mit diesem Call gegen Bogut, Marc Gasol, wo jetzt für mich auch kein klares Foul wirklich zu erkennen war. Bogut hat sich danach auch wirklich so ein bisschen hämisch bei den Schiedsrichtern beschwert, dass dieses Dollarzeichen dann auch gezeigt, so von wegen, hey, die Schiris sind gekauft. Also sie hatten wirklich Pech in diesem Halbfinale, aber die Australier, mit denen wird auch in Zukunft, die nächste WM findet, glaube ich, 2024 statt, wenn mich nicht alles täuscht. Sind jetzt im 5-Jahres-Rhythmus, glaube ich.
Wenn mich meine Mathematik nicht täuscht, dürfte das hinhauen.
Und da sind die auch, also klar sind sie dann alle älter, da ist dann Andrew Bogut vielleicht nicht mehr dabei, da ist
definitiv
aber
definitiv nicht mehr dabei,
Paddy Mills, Joe Ingles, Aaron Baines, die sind alle da am Start. Dann ist vielleicht sogar auch ein Ben Simmons, vielleicht dann auch mit Wurf, wer weiß, am Start.
Ja, so weit würde ich nicht gehen.
Schauen wir mal, aber die Australier muss man definitiv auch in Zukunft auf dem Zettel haben und sind dann auch für mich, wenn du als Team USA wieder nur die zweite Garde, sage ich mal, ins Rennen schickst.
Ja gut, es wäre schön gewesen, wenn es die zweite Garde gewesen wäre.
Oder die dritte Garde, dann sind die Australier immer für mich ein Favorit auf Gold. Bin ich voll dabei.
Dann unterschreibe ich dir das. Ich glaube, damit machen wir einfach mal einen Strich unter diese WM 2019 in China. Spanien verdienter Weltmeister, eine WM voller Überraschungen, voller Enttäuschung, voller Gefühle.
Absolut. Einen Punkt würde ich tatsächlich noch sagen.
Antoine, und zwar, komm.
Diese Oldies, also diese vermeintlichen alten Haudegen, wenn man es jetzt mal negativ auslegen will, sprachlich, eben so ein Marc Gasol, so ein Luis Scola, also die Spanier auch mit Sergio Llull, der auch schon die 30 erreicht hat und alles.
Oder ein Rudy Fernandez. Also
Rudy Fernandez, auch ein Andrew Bogut bei den Australiern zum Beispiel. Also es hat mir einfach mega Spaß gemacht und es hat wirklich mal gezeigt, hey, wow, die Alten, die man eigentlich vermeintlich schon abgeschrieben hat, die haben es immer noch drauf. Die wissen halt einfach auf dieser großen Bühne durch ihren extremen Erfahrungsschatz an Spielen, an Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, NBA, so Marc Gasol jetzt eben in die NBA-Finals vorgedrungen, Titel auch geholt. Die wissen einfach, was Sache ist. Die wissen in jeder Situation, wow, ich brauche jetzt das Play, ich muss jetzt den Block darstellen, ich weiß, worauf es ankommt. Und ich finde das einfach unfassbar geil, so sehr ich die jungen Spieler auch liebe und einem Donovan Mitchell zugucke mit seiner wahnsinnigen Athletik, dem Dennis Schröder, von dem ich nach wie vor großer Fan bin, spielerisch, wenn es wirklich diese Alten, die man eigentlich schon abgeschrieben hat, wenn es die nochmal allen zeigen, und das haben sie definitiv bei dieser WM getan, und ich finde das einfach, finde ich geil.
Es ist nichts schöner als so eine, ich will es nicht Comeback-Story nennen, aber so eine schöne Legenden-Story, die nochmal einen letzten Schritt zum Ruhm machen will. Also für mich Luis Scola nicht der MVP des Turniers, aber zumindest die Story des Turniers.
Absolut.
Und jetzt endgültig ein Strich unter diese WM, aber wenn die WM vorbei ist, dann fängt die neue Saison doch erst richtig an. Und da sind wir natürlich auch bei Buzzerbeat mit dabei. Sei es die BBL, sei es die Euroleague, auch die Rollstuhl-Basketball-Liga wieder. Und natürlich ab Oktober auch wieder die NBA. Da sind wir wieder voll am Start und versorgen euch natürlich mit allen News, Analysen, steilen Thesen und was es sonst so gibt im Basketball-Talk-Universum. Machen wir die Folge zu, würde ich sagen, oder?
Definitiv.
Gut, Andrzej Potacek
und Fabian Wenninger sagen Ciao.
Und wir hören uns beim nächsten Mal. Schaut doch mal bei unseren Social-Media-Seiten vorbei. Auf Facebook sind wir, auf Twitter sind wir, auf Instagram sind wir unter BuzzerBeat M945.
Servus. Thank you and have fun with it. Aha, ha, ha, ha.
BuzzerBeat. Hip-Hop und Basketball.